Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen an diesem Mittwochabend zur Bibelstunde im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Und ich freue mich in besonderer Weise weiter die Offenbarung mit uns gemeinsam zu studieren. Das Buch, das letzte Buch der Bibel, wo Jesus Christus selbst uns offenbart, was am Ende der Zeit geschehen soll, aber vor allem will dieses Buch uns Jesus Christus selbst offenbaren, dass wir ihn mehr und mehr erkennen. Und so lade ich euch ein, gemeinsam mit mir das Buch der Offenbarung aufzuschlagen. Und heute werden wir die ersten 5 Verse aus dem 3. Kapitel gemeinsam lesen. Das 5. Sendschreiben. Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Wir lesen den Text und stehen danach gemeinsam auf, um zu beten. Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe: Dieses sagt der, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tu Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus Christus, erneut kommen wir zu dir als Bedürftige und als Bettler in dem Bewusstsein, dass du es bist, der Worte des ewigen Lebens hast. Dass du es bist, der von dem der Heilige Geist ausgegangen ist und dass der Geist, den du gesendet hast, uns in alle Wahrheit leitet und uns heiligt durch die Wahrheit. Und wir bitten in besonderer Weise für diesen Abend, dass du uns belehrst durch deinen Heiligen Geist, dieses Wort recht zu verstehen. Dass du uns ermahnst dort, wo wir tot sind. Dass du uns ermutigst, das aufrecht zu erhalten, was vor deinen Augen gut und wohlgefällig ist. Und dass du heute Abend gegenwärtig bist und uns dein Wort öffnest, dass du meinen Mund öffnest, aber vor allen Dingen, dass du unsere Herzen öffnest und wir aufnehmen, glauben und tun, was du uns heute zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Heute studieren wir gemeinsam das 5. Sendschreiben, den 5. Brief an die Gemeinde, die Jesus adressiert, nämlich die Gemeinde Sardes. Und wir haben bereits in den letzten Wochen gesehen, wie in Kapitel 1 Johannes auf einer Insel Patmos verbannt war und eine Vision von dem auferstandenen Herrn und Heiland bekommen hat. Und die Vision war so furchteinflößend, dass Johannes zu Boden fiel und wie tot war. Aber so furchteinflößend diese Erscheinung auch für Johannes war, die ihm jegliche Kraft des Lebens genommen hat, so gnädig und barmherzig war sie zugleich, denn Jesus Christus selbst berührte ihn und stellte ihn wieder auf seine Beine. Es war also eine furchteinflößende, aber auch eine furchtnehmende Erscheinung von Jesus Christus. Und dieser Jesus, den er gesehen hat, diesen verherrlichten und auch verstandenen Jesus Christus, er adressiert nun 7 Gemeinden. Und von diesen 7 Gemeinden haben wir bereits 4 Gemeinden gemeinsam angeschaut. Heute ist die 5. dran. Und wir haben gesehen, wie Jesus an die Gemeinde in Ephesus schreibt und wie sie eigentlich eine vorbildliche Gemeinde ist, was Gemeindestruktur und die Theologie einer Gemeinde angeht. Sie hielten noch fest an der Lehre der Apostel. Sie hatten ein theologisches Urteilsvermögen, falsche Lehrer zu entlarven. Aber eines der wichtigsten Sachen, wenn nicht sogar die wichtigste Sache, hat dieser Gemeinde gefehlt. Ihre erste Liebe zu Christus, zu Gott und zu den Mitmenschen war nicht mehr da. Die zweite Gemeinde in Smyrna, sie hat gar keinen Tadel bekommen. Sie hat nur Lob empfangen. Wieso? Weil sie treu war, in Leid, in Bedrängnis und sogar bis in den Tod. Und Jesus hatte Lob für sie übrig. Die letzten zwei Gemeinden, die Gemeinde in Pergamus und auch die Gemeinde in Thyatira, sie hat eine starke Kritik von Jesus bekommen. Pergamus tolerierte in gewisser Weise falsche Lehren. Weltlichen Einfluss tolerierten sie. Und die Gemeinde in Thyatira duldete nicht nur eine falsche Lehre, sondern sie duldete sogar Sünde, Hurerei, Unzucht und Sünde in der Gemeinde. Und diese Gemeinden haben einen scharfen Tadel von Jesus bekommen. Aber in all diesen Gemeinden, liebe Geschwister, ist eine Sache, die heraussticht. In all dem Tadel und in all dem Gericht, den Jesus hier ausspricht, aufgrund dieser Sünden in den Gemeinden, ist die Gnade von Jesus Christus stark im Zentrum. Denn er ruft die Gemeinden, er ruft die Geschwister zur Buße, zur Umkehr. Bevor er richtet, bevor er zerschlägt, bevor er verbannt, bevor er keine Gnade mehr hat, hat er unendlich viel Gnade, hat er unendlich viel Geduld, hat er unendlich viel Sanftmut und er lädt Sünder ein, Buße zu tun. Er lädt uns alle ein, zu ihm zu kommen und uns zu waschen in dem Blut des Lammes von unseren Sünden. Und er lädt uns ein, dass wir uns korrigieren lassen. Und dass wir uns prüfen im Lichte des Wortes Gottes, dass wir uns läutern lassen und dass wir mehr und mehr eine reine Gemeinde werden, die ihn widerspiegelt, die ihn verherrlicht, die zu seiner Ehre lebt. Die Gemeinde, die wir heute anschauen, hat einer der schärfsten Tadel oder einer der schärfsten Urteile von Jesus bekommen. Ihr seid tot. Ihr seid eine tote Gemeinde. Das, was er zu Beginn eigentlich in den ersten vier Sendschreiben an Kritik ausgeübt hat, an Ephesus, an Pergamus und auch an Thyatira, kommt hier zum vollen Maß, voll zur Geltung. Dort ist keine Liebe mehr da. Dort wird für eine falsche Lehre toleriert. Dort wird Sünde toleriert. Dort sind vielleicht irgendwelche Liturgien. Aber dort ist kein echter Glaube in der Gemeinde in Sardes. Die tote Gemeinde, mehr Schein als Sein. So lautet der Titel der Bibelstunde heute Morgen, heute Abend. Mehr Schein als Sein. Und ausgehend von dem Text, den wir gelesen haben, wollen wir vier Punkte gemeinsam studieren in Bezug auf eine tote Gemeinde. Vier Punkte. Erstens, die Hoffnung für eine tote Gemeinde. Zweitens, das Urteil Jesu über eine tote Gemeinde. Drittens, die Geduld Jesu für eine tote Gemeinde. Und viertens, die Verheißung an die Überwinder einer toten Gemeinde. Möge der Geist uns in alle Wahrheit leiten, um dieses Wort recht zu verstehen und auf unser Leben anzuwenden. Nun zum ersten Punkt, die Hoffnung für eine tote Gemeinde. Wie an jede Gemeinde in den sieben Sendschreiben stellt sich Jesus diese Gemeinde folgendermaßen vor. Dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe, dieses sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Wir haben schon gesehen, was die sieben Geister sind. In Kapitel 1 tauchte dieser Begriff oder diese Beschreibung der sieben Geister schon mal auf. Und wir haben gesehen, dass dies eine Beschreibung des Heiligen Geistes ist. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und hier ist einfach der Heilige Geist in seiner Vollkommenheit, in seinem vollkommenen Wesen und in seinem vollkommenen Wirken gemeint. Das heißt, Jesus sagt hier, ich bin es, der den Heiligen Geist hat. Das Johannesevangelium lehrt uns auch, dass der Heilige Geist von Jesus ausging. Jesus hat ihn zu uns gesendet, den Sachwalter, damit wir nicht als Waisen, damit wir nicht alleine auf dieser Erde zurückbleiben. Jesus hat den Heiligen Geist. Und wir müssen verstehen, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Und auch wenn der Heilige Geist ein Geistwesen ist, eine Person ist nicht davon auszumachen, dass ein Körper da ist, sondern eine Person ist darin auszumachen, dass eine Person denkt, einen Willen hat, Empfindungen hat. Und das alles hat der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat Empfindungen. Wir können den Geist dämpfen, wir können ihn auslöschen, wir können ihn belügen. Der Heilige Geist lehrt uns eine alle Wahrheit. Er spricht mit uns. Er vertritt uns im Gebet. Der Heilige Geist ist eine Person, und zwar die dritte Person der Gottheit. Und eines der speziellen Eigenschaften des Heiligen Geistes ist es, Leben zu schaffen. An einer Stelle wird er sogar der Geist des Lebens genannt. Und diese Eigenschaft des Heiligen Geistes wird schon im Schöpfungsbericht zu Beginn der Bibel aufgezeigt und offenbart, nicht wahr? Gleich zu Beginn, wo Gott die Erde und den Himmel schuf, heißt es, dass die Erde wüst und leer war. Sie war tot, es war eine tote Materie. Und was lesen wir dann in Kapitel 1, Vers 2, 1. Mose? Und der Geist Gottes schwebte über die Wasser. Und hier sehen wir schon, dass der Geist Gottes aktiv bei der Schöpfung dabei war und dass er in gewisser Weise das Leben dann schuf, als Gott dann sprach, es werde Licht und es werde Finsternis und es sprießt allerlei Gras vom Boden herauf. Der Heilige Geist wirkte dieses Leben, diese Materie wurde zum Leben erwacht. Und auch bei der Schöpfung des Menschen. Letzte Woche am Sonntag wurde von Sergei aufgezeigt, was es mit dem Lebenhauchen auf sich hat. Und der Mensch war eigentlich zusammengesetzt von einem Lehmklumpen. Gott hat ihn zusammengesetzt und dann lag der Mensch dort. Und Gott hauchte in den Menschen und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist hier aktiv mitgewirkt hat und den Menschen zum Leben, zu einem lebendigen Wesen geschaffen hat. Und deswegen hatte der Mensch auch ewiges Leben in sich. Er lebte ewig im Garten Eden. Nicht wahr? Bis auf den Tag, an dem du isst, von dem Baum, den ich dir verboten habe. Der Mensch lebte ewig. Der Mensch hatte den Geist Gottes in sich. An dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Die Ursache, die Konsequenz von Ungehorsam und Unglauben. Der Mensch fällt und er verliert das ewige Leben. Der Heilige Geist weicht von ihm. Und seit diesem Tag ist der Mensch verflucht, physisch zu sterben, aber auch geistlich tot. Geistlich tot. Er hat keinen Zugang mehr zu Gott. Und deswegen braucht jeder Mensch diese Wiedergeburt, neues Leben. Und dieses neue Leben kann nur der Geist des Lebens in dem Menschen bewirken. Alle Menschen sind Sünde und geistlich tot. Und alle Menschen brauchen eine geistliche Wiedergeburt. Und dies kann nur der Geist Gottes wirken. Und Jesus Christus lehrt uns dies auf eine wundersame Art und Weise in Johannes Kapitel 3. Lass uns diese Stelle ganz kurz aufschlagen, als er mit Nikodemus spricht. Und dort erklärt Jesus ihm, dass jeder Mensch von Neuem geboren werden muss, egal ob du 10, 15, 20, 60, 70 oder 80 Jahre alt bist. Du musst von Neuem geboren werden, um in das Reich Gottes zu kommen. Johannes Kapitel 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann heißt es ab Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also wir alle sind Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Wir brauchen eine geistliche Wiedergeburt, damit der Mensch wieder geistlich Leben hat, geistliche Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Schöpfer haben kann, ewiges Leben haben kann. Das kann nur der Geist Gottes bewirken. Der Heilige Geist ist es, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Ich meine, es war die ganze Person der Gottheit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt haben. Aber wir lesen an mehreren Stellen in Römer Kapitel 1, aber auch in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, dass der Geist Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und auch wir, so lesen wir in Römer Kapitel 7, aber auch in Titus Kapitel 3, Vers 5, sind durch den Geist wiedergeboren worden, haben ewiges und neues Leben durch den Heiligen Geist. Und wie genau geschieht es? wenn ein geistlich toter Mensch hier sitzt. Er ist physisch anwesend, verstandesmäßig anwesend, aber geistlich hat er kein Leben in sich, keine Beziehung zu Gott. Wie kann dieser geistlich tote Mensch wiedergeboren werden? Wie kann der Heilige Geist in ihm ein neues Leben schaffen? Liebe Geschwister, das ist wichtig. Immer in Verbindung mit dem Wort Gottes. Der Heilige Geist kann nur neues und ewiges Leben im Herzen eines toten Sünders wirken, in Verbindung mit dem Wort Gottes. Denn Gottes Wort ist das lebendige Wort Gottes. Die Worte von Jesus sind lebendige und ewige Worte. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, Sünder zum Leben zu erwecken. Und die Bibel lehrt uns, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist gehaucht und inspiriert wurde. Das heißt, dort, wo Gottes Wort klar gepredigt wird, ist der Geist Gottes wirksam und schafft neues Leben im Herzen von Sündern. Ich möchte dies belegen mit zwei Stellen. Die erste finden wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Vers 23, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23, dort heißt es, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und davor erklärt er, dass Menschen zu ihnen kamen, die das Wort Gottes in der Kraft des Geistes gepredigt haben, in Kapitel 1, Vers 12. Denen es offenbart wurde, also denjenigen, die ihnen das Evangelium gebracht haben, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, durch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Das heißt, Männer, durch den Heiligen Geist geleitet, kommen und predigen das Wort Gottes, und der Geist Gottes nimmt dieses Wort, pflanzt es in den Herzen von den Menschen und sie kommen zum neuen und ewigen Leben. Eine andere Stelle finden wir in 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 5. Dort heißt es, denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein. Petrus hat gepredigt, und zwar das Wort, und zwar gewaltig. Aber nicht nur das Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euretwillen. Das heißt, Paulus war nicht nur dort und hat das Wort ausgelegt, sondern er war sich dessen bewusst, der Heilige Geist ist hier und er wirkt unter uns. Und er ruft die Menschen, er zieht die Menschen, er überführt die Menschen, er ermahnt die Menschen, er lehrt die Menschen und er schafft neues Leben in den Menschen. Immer in Verbindung mit dem Wort Gottes. Und hier heißt es, dass Jesus in der Offenbarung, dass Jesus die sieben Geister hat. Er sendet sie. Und er hat auch die sieben Sterne, was die sieben Engel sind, wie wir bereits in Kapitel 1 gesehen haben. Entweder sind es Engel oder wie ich diese Texte verstehe, sind es die Boten, die diese Briefe an die Gemeinde gebracht haben. Das heißt, Jesus sagt hier, ich habe die Boten mit meinem Wort und ich sende sie zu euch und ich sende meinen Geist zu euch. Die Boten predigen euch das Wort und der Geist überzeugt euch und überführt euch und schafft neues Leben. Das ist die Hoffnung für eine tote Gemeinde. Das ist die Hoffnung für eine tote Seele. Jesus Christus hat den Geist des Lebens und er hat das Wort des Lebens. Und er sendet Boten in der Kraft und in der Autorität des Geistes und des Wortes. Und auch wenn ihr tot seid, sagt Jesus, habt ihr immer noch die Hoffnung und die Möglichkeit, lebendig zu werden, liebe Gemeinde. Indem ihr durch das Hören meines Wortes und das Wirken meines Geistes erweckt werdet und Buße tut von euren Werken. Das ist die Hoffnung für eine tote Gemeinde. Gleichzeitig sehen wir hier aber auch, dass die Gemeinde wirklich tot war, wenn Jesus ihnen hier aufzählt, ich habe den Geist des Lebens und ihr habt diesen Geist nötig, denn ihr seid tot. Und deswegen ruft er ihnen zu, Buße zu tun. Und das ist der zweite Punkt, einer toten Gemeinde, den wir anschauen. Das Urteil Jesu über eine tote Gemeinde. Was ist das Urteil von Jesus Christus über die Gemeinde in Sardes? Er sagt hier, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Hier sehen wir erstens das Urteil der Menschen über die Gemeinde in Sardes und zweitens das Urteil von Jesus über die Gemeinde in Sardes. Was ist das Urteil der Menschen über die Gemeinde in Sardes? Du hast den Namen, dass du lebst. Du hast den Namen. Der Name bedeutet hier, du bist bekannt für etwas. Der Name steht auch in gewisser Weise für eine Person, für die Werke, für das, was eine Person ausmacht. Das heißt, Menschen sehen die Gemeinde in Sardes und sagen, die Gemeinde ist eine gute Gemeinde, eine lebendige Gemeinde. Haben Werke, gute Werke, gehen vielleicht nach draußen, missionieren, schauen vielleicht nach den Bedürftigen, nach den Obdachlosen. Sie haben einen guten Namen in der Gesellschaft, sie haben einen guten Namen vor den Menschen. Doch was ist das Urteil von Jesus über diese Gemeinde? Du bist tot. Du bist tot. Jesus, sein Urteil über diese Gemeinde ist ein anderes. Die Menschen sehen, was vor Augen ist, aber Jesus sieht in das Herz. Und diese tollen Werke, dieser Name, den die Gemeinde sich gemacht hat in der Gesellschaft, kann Jesus nicht imponieren, denn er sieht tiefer, er sieht das Herz. Äußerlich scheint ihr lebendig zu sein, aber innerlich seid ihr tot. Das ist das Urteil von Jesus. Ein ähnliches Urteil hat Jesus zu seiner Zeit an die Schriftgelehrten und Pharisäer gerichtet. In Matthäus Kapitel 23, Vers 27 sagt Jesus Folgendes. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, innen aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinigkeit ist. Das ist eine scharfe und harte Ermahnung. Ein Wort, das man nicht leicht ertragen kann. Ein schönes Grab, übertüncht, schön gepflegt, Rasen immer gemäht, die Kerze brennt immer schön eine Rose. Aber was ist in dem Grab? Totengebeine, Moder. Das ist das Urteil für die Pharisäer gewesen, das ist eigentlich das Urteil, das Jesus hier an die Gemeinde in Sardes richtet. Nach außen habt ihr eine schöne Fassade, aber innen seid ihr Totengebeine. Und Jesus weiß, dass die Gemeinde tot war. Er sagt hier, ich kenne deine Werke. Am Ende von Vers 2 sagt er, denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Jesus kennt die Werke und er urteilt über die Werke, dass sie nicht vollkommen sind vor seinem Gott. Das heißt, die Werke, die Aktivitäten der Gemeinde waren in Gottes Augen unwürdige Werke. Wisst ihr, Gott braucht keine Speisopfer. Gott braucht unsere Gottesdienste nicht. Gott braucht unser Lobgesang nicht, wenn wir es nur aus Tradition tun. Wenn wir es nur tun, weil wir es tun müssen, weil wir es nur tun, weil halt nicht genug Helfer da sind und man es aus Pflichtbewusstsein tun muss. Gott braucht all das nicht. Gott will dein Herz. Er will nicht deine Werke. Er will nicht deine Werke. Und wenn wir versuchen, Gott zu imponieren mit unseren Werken, dann hat Jesus folgendes Urteil. Er hat deine Werke nicht für vollkommen gefunden vor seinem Gott. Weil er will nicht deine Werke, er will dein Herz, er will deine Liebe, er will alles von dir. Alles, was wir tun, liebe Geschwister, jeder Dienst macht uns vor Gott nicht gerecht. Jeder Dienst ist unvollkommen und unwürdig vor einem heiligen und gerechten Gott. Erst wenn wir im Glauben zu Jesus Christus kommen und wenn wir von ihm Vergebung der Sünden empfangen haben und wenn wir mit seiner Gerechtigkeit umkleidet wurden und in der Kraft des Heiligen Geistes dienen, erst dann können unsere Werke vor Gott vollkommen sein. Weil nicht wir vollkommen sind, sondern unser Herr Jesus Christus vollkommen ist und er uns vertritt vor Gott. Erst wenn wir lebendig gemacht wurden durch den lebendigen Geist Gottes und wir nun in der Kraft dieses Geistes dienen, erfreut sich Gott an unseren Werken. Weil dann tun wir diese Dinge nicht, um vor Gott schön dazustehen und schön auf die Brust uns zu schlagen, sondern dann tun wir diese Dinge, weil wir ihn lieben und weil er uns Gaben gegeben hat und weil wir ihm nun mit diesen Gaben dienen wollen. Deswegen erklärt Paulus auch in Philipper Kapitel 3, Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wir sind, die Beschneidung bedeutet, wir sind das Volk Gottes. Wir sind wirklich Kinder Gottes, wenn wir im Geist dienen und nicht auf uns rühmen, nicht sagen, unser Fleisch, wir haben Dinge getan, wir sind die Beschneidung, deswegen sind wir das Volk Gottes, sondern wenn wir uns Christi Jesu rühmen, wenn wir uns seiner Gerechtigkeit rühmen, wenn wir uns dessen rühmen, dass er der Held der Geschichte ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Was ist passiert in dieser Gemeinde, dass sie so tot geworden sind? Wisst ihr, wahrscheinlich war es so, dass es eine Generation in der Gemeinde gab, zur Zeit der Apostel, die diese Gemeinde gegründet haben dann. Und es war eine brennende Gemeinde, eine hingegebene Gemeinde. Und sie haben Strukturen aufgebaut in der Gemeinde, Werke aufgebaut in der Gemeinde, die wohlgefällig waren vor Gott. Und dann kam eine nächste Generation und sie haben diese Werke als Traditionen übernommen, aber haben keine lebendige Beziehung zu dem Gott, dem sie eigentlich dienen. Da waren Werke da, aber sie waren tot, weil sie nicht von Herzen getan wurden. Ähnlich war es bei den Israeliten. Erinnern wir uns daran, was passierte, nachdem Mose gestorben ist und Josua dann sein Nachfolger geworden ist und das Volk über den Jordan nach in das verheißene Land geführt hat und das verheißene Land eingenommen hat. Irgendwann starb Josua. Und dann lesen wir in Richter Kapitel 2, Vers 10. Und auch jenes ganze Geschlecht, das heißt das ganze Geschlecht, das mit Josua über den Jordan gegangen ist, nach Jerusalem, jenes ganze Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt. Generation ist tot. Und ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hat. Hier ist das Volk Gottes nach außen hin, das Volk des lebendigen Gottes nach außen hin. Wie sah es innen aus? Sie kannten diesen Gott nicht, zu dem sie eigentlich gehörten. Sie kannten diesen Gott nicht, zu dem sie sich eigentlich stellen. Und vielleicht war es so, dass die Generation davor vergessen hat, dieser nachkommenden Generation die Werke Gottes zu verkündigen, ihnen sie zu unterweisen in all dem, was Gott getan hat und wer Gott ist. Es war ihre Schuld, die Schuld der vorherigen Generation. Und hier war eine Generation, die Gott nicht kannte. Und wenn man den lebendigen Gott nicht kennt und nur nach Traditionen und Überlieferungen lebt, dann ist man eine tote Gemeinde. Man beginnt, die Irrtumslosigkeit der Schrift zu leugnen. Man beginnt, das stellvertretende Sühnewerk von Jesus Christus nicht mehr zu predigen, sondern nur noch das, was den Menschen in den Ohren kitzelt. Man wird tolerant gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Sünde. Aber man trifft sich ja. Man predigt ja, man hat ja Gemeinschaft. Wir haben ja ein Haus, in dem wir uns versammeln. Wir nennen uns ja weiterhin Christen. Und nach außen hin kann es für die Menschen vielleicht wirklich so scheinen, dass es eine lebendige Gemeinde ist. Sie trifft sich regelmäßig. Aber das Urteil von Jesus ist, ihr seid tot. Was ist dagegen eine gesunde, eine lebendige Gemeinde? Dort, wo Gottes Wort immer noch als irrtumslos und fehlerlos und inspiriert durch den Heiligen Geist hochgehalten wird. Dort, wo Jesus Christus immer noch als gekreuzigt gepredigt wird. Dort, wo die Rechtfertigungslehre, das heißt allein aus Glauben und allein durch die Gnade und allein durch Christus gelehrt und gepredigt wird. Dort, wo sich die Gemeinde trifft, um das Brot zu brechen. Dort, wo sich die Gemeinde trifft, um Gemeinschaft zu haben und gemeinsam zu beten. Kurz gesagt, dort, wo die Gemeinde noch an die Lehre der Apostel festhält. Dort ist Gottes Geist gegenwärtig. Dort ist Leben vorhanden. Das ist eine lebendige Gemeinde. Und von diesen Dingen war noch ein Stück weit in der Gemeinde in Sardes vorhanden. Noch ein kleines Feuerchen loderte in dieser toten Gemeinde. Noch ein kleiner Funken war in dieser Gemeinde vorhanden. Und deswegen hat Jesus noch Geduld mit dieser Gemeinde gehabt. Und das führt uns zum dritten Punkt. Die Geduld Jesu für eine tote Gemeinde. Die Geduld Jesu. Schaut mal, Jesus sagt hier ab Vers 2, sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Dann sagt er in Vers 3, gedenke nun, wie du empfangen und gehört und bewahrt und gehört hast und bewahre es und tu Buße. Hier haben wir einige Aufforderungen an die Gemeinde und hier sehen wir Jesu Geduld über die Gemeinde. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Wir können auch übersetzen, sei wachsam und stärke das, was im Begriff ist, zu sterben. Und damit sind nicht Menschen gemeint, die auch im Begriff sind, irgendwie geistlich zu sterben. Denn wenn der Heilige Geist einmal einen Menschen wiedergeboren hat und in ihm Wohnung genommen hat, ist der Mensch versiegelt mit dem Heiligen Geist und hat geistliches ewiges Leben. Sondern mit dem Übrigen sind Werke gemeint. Sei wachsam und stärke das Übrige, die Dinge, die noch bei euch vorhanden sind und die noch lebendig sind. Wache auf, Gemeinde, wache auf und pass auf, dass das, was Leben ist bei dir in der Gemeinde, nicht noch gänzlich stirbt. Das ist, was Jesus hier sagen will. Sei wachsam. Eigentlich ist es ein Weckruf und im Original heißt es, werde wachend. Wach auf. Hier spricht Jesus zu einer geistlich toten Gemeinde, so wie er Lazarus aus den Toten gerufen hat. Lazarus, komm heraus! So lesen wir in Johannes, nicht wahr? Lazarus war tot, schon über 3 Tage. Er hat nach Verwesung gerochen. Er war im Grab. Und Jesus spricht Worte des ewigen Lebens in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Lazarus kommt heraus. Und hier ruft er der Gemeinde zu und sagt, wach auf von deinem toten Schlaf. Und die Worte Jesu sind Worte ewigen Lebens. Er sagt den Pharisäern in Johannes Kapitel 5, Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden lebendig. Und ich bin überzeugt oder ich verstehe den Vers so, dass hier die geistlich Toten gemeint sind. Die Toten, es ist gekommen die Zeit, sie ist jetzt, dass die geistlich Toten meine Stimme hören werden und jeder, der die Stimme von mir hört, wird lebendig werden. Der sie wirklich hört, mit geistlichen Ohren hört. Viele Menschen hören die Worte Jesu und bleiben tot. Aber diejenigen, die sie wirklich wahrhaftig hören, denjenigen, denen der Heilige Geist die Ohren öffnet, die werden lebendig. Und hier ruft Jesus dieser Gemeinde zu. Und wenn sie nun aufgewacht sind aus ihrem toten Schlaf, wenn sie nun lebendig geworden sind, dann sollen sie das Übrige stärken. Dann sollen sie diese kleine lodernde Flamme wieder neu entfachen, neu anhauchen, dass das Feuer größer wird, dass dieses, was im Begriff ist zu sterben, wieder neu erweckt und neu zum Leben gebracht wird. Sie sollen darüber nachdenken, was die Grundlage ihres Glaubens ist. Vers 3, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. Gedenke nun, denk an das Evangelium, denk an die Grundlage, denk an das, was die Generation vor euch gelehrt und gelebt hat. Gedenke nun, was du gehört und empfangen hast, das Evangelium, die rettende Gnade, Rechtfertigung aus Gnaden und Glauben allein, nicht durch Werke. Und wenn sie darüber nachgedacht haben, dann sollen sie es bewahren. Und bewahre es und tu Buße. halte fest an den Überlieferungen der Apostel, nicht an den Überlieferungen der Väter, nicht an den Traditionen, sondern halte fest, bewahre die Lehre Jesu Christi und die Lehre der Apostel und tu Buße. Das heißt, kehr um, flehe zu Gott um Gnade und um Vergebung, flehe um Reinigung von den Sünden und beginne auszuleben, den Glauben praktisch auszuleben in der Kraft des Heiligen Geistes. Hier sehen wir, dass Jesus rufen muss durch sein Wort und dass der Heilige Geist wirken muss. Ohne das Rufen von Jesus und ohne das Wirken des Heiligen Geistes ist es nicht möglich, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber gleichzeitig sehen wir hier die Verantwortung des Menschen. Wach auf, stärke, gedenke, bewahre, tu Buße. Manchmal betont man zu sehr die Gnade Gottes und die Verantwortung des Menschen wird überhaupt nicht betont. An anderen Stellen wird nur die Verantwortung des Menschen die ganze Zeit betont und die Gnade Gottes wird außer Acht gelassen. Beides ist falsch. Beides ist falsch. Und genauso wie wir die drei Personen der Gottheit nicht ganz erklären können, wir können nicht erklären, wie Jesus Christus zugleich Mensch und Gott ist und wie Gott eigentlich ein Gott ist und drei Personen ist, so können wir auch diese Wahrheit nicht ganz verstehen und zusammenführen. Aber die Bibel lehrt uns ganz klar, ohne Gottes Wirken kommt der Mensch nicht zum Glauben. 100% Gottes Wirken. Aber ohne, wenn der Mensch nicht Buße tut, wenn der Mensch nicht umkehrt, wenn der Mensch nicht glaubt, wird der Mensch auch nicht gerettet. 100% Mensch. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Nachdem Petrus gepredigt hat in Apostelgeschichte 2, wurden die Menschen überführt durch den Geist und sie kamen zu ihm und sagten, was sollen wir tun, Brüder? Und sie sagten, lasst euch taufen. Tut Buße. Sie wurden überführt, aber sie haben auch etwas getan. Und so sehen wir sowohl Gottes Wirken als auch die Verantwortung des Menschen in der Schrift. Und wenn die Christen in Sardes diese fünf Dinge nicht praktizierten, wenn sie nicht aufgewacht sind durch den Ruf von Jesus, wenn sie nicht gestärkt haben das Übrige, wenn sie nicht nachgedacht haben, wenn sie nicht festgehalten haben und Buße getan haben, dann ist für sie keine Hoffnung mehr da. Dann sagt Jesus, wenn du nun nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Jesus Christus hat gerufen. Er hat seinen Geist gesendet. Wenn du nun ignorierst, was ich in dir wirken will, wenn du auf meine Reden nicht achtest, wenn du weiterhin ein unbußfertiges Herz hast, dann werde ich kommen über dich wie ein Dieb in der Nacht. Und ich werde dich richten. Wisst ihr, in der Geschichte von dieser Gemeinde beziehungsweise von dem Land Sardes kam es zweimal vor, dass die Stadt, das Volk, die Soldaten nicht wachsam waren und überrumpelt wurden. Sardes ist eine Stadt in Kleinasien, die eigentlich umgeben ist von Bergen. Sardes war eine Stadt, die große Festungen hatte. Eigentlich eine Stadt, die kaum zu überwinden war. Die Feinde mussten erstmal über diese Berge und danach über diese Mauern, um diese Stadt einzunehmen. Sardes war dafür bekannt, dass sie wohlhabend und reich war. Über den König in Sardes sind sogar Sprichwörter entstanden. Es war also eine Stadt, die kaum einzunehmen war. Doch zweimal, einmal durch die Perser und einmal durch die Griechen, wurde diese Stadt eingenommen. Und zwar, wie ist es passiert? Die Stadt hat geschlafen. Die Stadt war nicht wachsam. Sie haben sich auf ihre Mauern und auf ihre Berge verlassen. Sie haben sich auf sich selbst verlassen. Und sie wurden überrumpelt. Ausgehend von der Historie dieser Stadt Sardes, könnte Jesus hier drauf anspielen und sagen, seid wachsam. Wenn du nicht wachst, dann werde ich über dich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wenn du nicht wachst, dann werde ich über dich kommen, genauso wie die Persen und wie die Griechen über euch gekommen sind. Und ich werde euch richten. Sie haben sich in einer falschen Sicherheit gewogen. Liebe Geschwister, als Christen sollten wir uns immer wieder neu prüfen. Wir sollten uns in keiner falschen Sicherheit wiegen, auf uns, auf unsere Werke, auf unser Charakter, auf unser Wesen, auf unsere Dienste bauen, auf unsere Gerechtigkeit, auf unsere Frömmigkeit. Wir sollten uns stets überprüfen. 2. Korinther 13, Vers 15 lehrt uns ganz deutlich. Paulus sagt hier, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüf dich, ob du im Glauben bist. Oder ob du tot bist. Sei wachsam. Jeden Tag aufs Neue. Achte auf dein Leben. Rühmst du dich des Werkes Jesu Christi und seiner Gnade und seiner Gerechtigkeit? Oder rühmst du dich deiner eigenen Werke, baust auf deine eigene Gerechtigkeit? Wir sollten wachsam sein. Wir sollten wachsam sein. Doch für all diejenigen, die wachsam sind, für all diejenigen, die in Sardes entweder Buße getan haben oder die in dieser Gemeinde waren und Leben in ihnen war, hat Jesus folgende Verheißungen. Und das ist der 4. Punkt für eine tote Gemeinde. Die Verheißungen an die Überwinder einer toten Gemeinde. Die Verheißungen an die Überwinder einer toten Gemeinde. Aber du hast Vers 4, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Ihr habt einige wenige in Sardes. Es gibt einzelne Personen, und das sehen wir in jeder Gemeinde, interessanterweise, die getadelt wird, wo Sünde herrscht. Es gibt immer in diesen toten Gemeinden, in diesen Gemeinden, wo Sünde herrscht, auch einzelne Gläubige, die sich alleine auf die Gnade Jesu Christi stützen. Und einige wenige von diesen Leuten in Sardes haben ihre Kleider nicht besudelt. Das beschreibt einen unreinen oder gottlosen Lebenswandel. Sie haben sich nicht besudelt mit der Sünde der Welt. Sie haben sich nicht besudelt mit den Dingen, die diese Gemeinde getan hat. Ob es Hurerei ist, ob es falsche Lehre war, ob es Sünde war. Mit all diesen Dingen haben sie sich nicht besudelt. Und der Lohn für sie wird sein, sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Weiße Kleider beschreiben Reinheit und Heiligkeit. Jesus sagt hier, diejenigen, die sich auf dieser Erde reingehalten haben, diejenigen, die auf dieser Erde nach Gerechtigkeit gestrebt haben, diejenigen, die auf dieser Erde schon für mich gelebt haben, sie werden am Ende eine vollkommene und vollendete Reinheit haben in Ewigkeit. Diejenigen, die hier auf dieser Erde schon heilig gelebt haben, werden einst vollendet werden in Heiligkeit, in alle Ewigkeit. Und ich werde mit ihnen einhergehen, sagt Jesus. Ich werde mit ihnen wandeln. Und es beschreibt eine dauerhafte Handlung. Und hier meint Jesus, ich werde mit ihnen in alle Ewigkeit Gemeinschaft haben. Ich werde mit ihnen wandeln, umhergehen in alle Ewigkeit. Und das lesen wir auch am Ende der Offenbarung, dass Gott selbst in der Mitte der Stadt sein wird, bei den Heiligen, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Die Verheißung für all diejenigen, die auf dieser Erde ein heiliges Leben gelebt haben, die auf dieser Erde schon durch das Blut Jesu reingewaschen wurden, ist die, dass sie eines Tages verherrlichte Leiber bekommen werden, weiße Gewänder angezogen bekommen und in alle Ewigkeit mit Jesus, der, der ihnen diese Reinheit gegeben hat, durch sein Opfer am Kreuz, Gemeinschaft haben werden. Aber er geht noch weiter und erklärt im Vers 5, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Hier hat Jesus noch zwei weitere Verheißungen. Einmal spricht Jesus hier von dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Was ist das Buch des Lebens? Nun, zunächst soll hier gesagt werden, dass Jesus hier nicht lehrt, dass ein Christ aus diesem Buch herausgestrichen werden kann, dass ein Christ sein Heil verlieren werden kann. Was Jesus hier sagt, das ist keine Warnung an uns Christen, es ist ein Versprechen, es ist eine Verheißung an gläubige Christen. Er sagt hier, dass all diejenigen, die mir gehören, all diejenigen, die reingewaschen wurden durch mein Blut, die ich erkauft habe, all diejenigen, die mir bis zum Tod treu sind, werden niemals aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Alle Kinder Gottes werden in alle Ewigkeit im Himmel angeschrieben sein. Das ist die Verheißung, die Jesus hier ausspricht. Nun, was genau ist mit dem Buch des Lebens gemeint? Es gibt viele unterschiedliche Auslegungen zu dem Buch des Lebens. Zwei in meinen Augen mögliche Auslegungen zu diesem Buch sind folgende. Erstens kann mit diesem Buch des Lebens gemeint sein, es ist ein Buch, in dem alle Menschen, die jemals gelebt haben und leben werden, drin geschrieben stehen und jeder, der bis zu seinem Tod nicht an Jesus Christus gläubig geworden ist und reingewaschen wurde von seinen Sünden, wird aus diesem Buch des Lebens gestrichen werden. Das ist eine mögliche Auslegung. Die andere mögliche Auslegung wäre die, dass das Buch des Lebens ein Buch ist, in dem nur diejenigen stehen, die Gott erwählt hat vor Grundlegung der Welt und die mit dem Blut von Jesus Christus erkauft wurden. Das heißt, das Buch des Lebens, darin stehen nur die Gläubigen drin. Diese zwei Auslegungen gibt es nach meinem aktuellen Schriftverständnis und ich habe geforscht und nachgesucht und bin ich aktuell zu der Überzeugung gekommen, dass die erste Auslegung wohl eher zutrifft, wenn es um das Buch des Lebens geht. Denn die Schrift lehrt uns ganz klar und deutlich, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Die Sünde der ganzen Welt, Johannes 1, Vers 29. Die Bibel lehrt uns, dass Gott seinen Sohn die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus der Heiland der Welt ist und dass er die Sühnung für die Sünden der ganzen Welt vollbracht hat. 1. Johannes 2, Vers 2. Das heißt, das Erlösungswerk von Jesus Christus umspannt die ganze Welt. Jeder Mensch auf dieser Erde hat die Möglichkeit, durch Glauben und Umkehr erlöst zu werden. Diese Erlösung jedoch wird erst dann effektiv, erst dann wirksam, wenn der Sünder durch Glauben an Jesus Christus und durch Buße und Umkehr wiedergeboren wird durch den Heiligen Geist. Erst wenn ein Mensch sein Vertrauen auf Jesus Christus wirft, wird er wirklich gerettet werden. Und all diejenigen, die bis zu ihrem Tod dieses Erlösungswerk ablehnen, ihr Vertrauen nicht auf Jesus Christus werfen, werden zu dem Zeitpunkt ihres Todes aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Das ist mein aktuelles Verständnis, wenn es um das Buch des Lebens geht. Das lehrt uns zum Beispiel 2. Mose Kapitel 32, ab Vers 32. Dort sagt Mose, Herr, streiche mich aus dem Buch des Lebens. Und Gott sagt zu Mose, die gegen mich sündigen, die werden aus dem Buch gestrichen werden. Entschuldigung, in 2. Mose steht nicht Buch des Lebens, sondern Mose sagt, streiche mich aus deinem Buch. Und man kann davon ausgehen, dass hier das Buch des Lebens gemeint ist. Aber ein Vers aus Offenbarung Kapitel 13, Vers 8 unterstützt diese Auslegung, die ich gerade versucht habe zu erklären. Offenbarung Kapitel 13, Vers 8. Dort geht es um die Anhänger des Antichristen und dort heißt es über sie, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es, also das Tier, anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Hier kann entweder das Buch des Lebens oder das Lamm vor Grundlegung der Welt bezogen werden. Entweder meint dieser Vers hier, dass ein Buch des Lebens gibt, und dort sind diese Leute, die das Tier anbeten werden, sind in diesem Buch nicht eingeschrieben vor Grundlegung der Welt. Oder aber, hier geht es um das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Gottes ewiger Plan, dass sein Sohn eines Tages geschlachtet wird. Und ich gehe davon aus, dass es hier um das Lamm geht. Das Lamm wurde vor Grundlegung der Welt erwählt, um geschlachtet zu werden. Und in dem Buch des Lebens stehen alle Menschen drin und diejenigen werden ausgestrichen, die bis zu ihrem Tod nicht Buße tun über ihre Sünden. Und hier warnt Jesus die Gemeinde in gewisser Weise diejenigen, die sich in einer falschen Sicherheit wiegen. Aber er ermutigt und tröstet diejenigen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gelegt haben und sagt, ihr, eure Namen stehen im Himmel geschrieben. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen, denn sie werden niemals aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Jeder, der sich zu mir bekennt auf dieser Erde, dessen Name wird im Buch des Lebens geschrieben sein. Und das ist auch die letzte Verheißung, die Jesus hier ausspricht. Er sagt hier, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen heiligen Engeln. Also diejenigen, die ihm treu sind bis zum Tod, deren Namen bleiben in Ewigkeit im Himmel. Und zugleich wird Jesus Christus die Namen von diesen Personen vor Gott bekennen und vor seinen Engeln. Und hier haben wir ein Versprechen, das Jesus bereits zuvor in Matthäus Kapitel 10, Vers 32 seinen Jüngern gegeben hat. Dort sagte jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das heißt, jeder, der auf dieser Erde wahrhaftig gläubig ist und sich zu Christus bekennt, den wird auch Jesus Christus vor seinem Vater bekennen. Jeder, der Jesus Christus auf dieser Erde leugnet, den wird Jesus Christus im Himmel nicht kennen. Und er wird sagen, weiche von mir, ich habe dich nie gekannt. Und wir sehen, dass unser Leben jetzt und hier auf der Erde eine Rolle spielt, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Wenn du mehr Schein als Sein bist, wenn du mehr Schein als Wahrheit bist, wird das Gericht schnell über dich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Unser Leben hier auf dieser Erde spielt eine Rolle für die Ewigkeit. Aber wenn du nach Reinheit strebst, wenn du nach Heiligkeit strebst, dann wirst du in Ewigkeit rein und weiße Kleider bekommen. Wenn du hier schon auf dieser Erde auf Christus vertraust, wird dein Name in Ewigkeit im Himmel feststehen. Wenn du hier schon Jesus Christus auf dieser Erde bezeugst, dann wird Christus dich in alle Ewigkeit vor seinem Vater bezeugen. Unser Leben hier auf dieser Erde, jetzt und heute, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt. Christus hat durch seinen Geist zu der Versammlung gesprochen. Und sein Geist ist der Geist des Lebens. Was ist mit der Gemeinde in Sardes passiert? Sind sie aufgewacht? Haben sie Buße getan? Nun, Berichte aus der Kirchengeschichte bezeugen, dass einige Jahre nachdem Johannes dieses Sendschreiben an die Gemeinde gebracht hat, dass sie geistlich aktiv war. Dass dort ein berühmter auch Lehrer war, ein berühmter Hirte in Sardes. Das zeigt, dass die Gemeinde eine Erweckung gehabt hat, dass der Geist des Lebens eingeschlagen hat, dass Menschen umgekehrt sind und dass sie das Übrige, was zu sterben drohte, lebendig gemacht haben und dass sie dort gewirkt haben. Das heißt, wir sehen, dass der Geist Menschen lebendig gemacht hat. Was lernen wir aus dieser Wahrheit? Ich denke, zwei Dinge sind uns deutlich geworden. Erstens, der Heilige Geist ist es, der die Augen öffnen muss. Getrennt vom Heiligen Geist gibt es kein Leben. Zweitens, der Mensch reagiert entweder mit Glauben oder mit Unglauben auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Petrus predigt und die einen, denen dringt es durchs Herz, der Heilige Geist wirkt und sie fragen, was sollen wir tun? Und sie tun Buße und lassen sich taufen. Und die anderen werden genauso überführt und es dringt ihnen genauso durchs Herz. Was wollen sie tun? Sie wollen die Brüder steinigen. Sie wollen die Apostel steinigen. Derselbe Geist hat gewirkt, dieselbe, in gewisser Weise dasselbe Evangelium wurde ausgesprochen. Zwei unterschiedliche Reaktionen. Der Mensch steht in der Verantwortung, auf das Wirken, auf das Ziehen, auf das Rufen Jesu Christi durch den Heiligen Geist zu antworten. Aber ich bin davon überzeugt, all diejenigen, die zum ewigen Leben berufen wurden von Gott, werden mit Glauben auf das Rufen des Heiligen Geistes reagieren, weil dies die Schrift uns klar und deutlich bezeugt in der Apostelgeschichte. Und so, lieber Bruder und liebe Schwester, freu dich, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist. Freu dich, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist, wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus, auf sein Werk gesetzt hast. Und Gebt dem Heiligen Geist Raum. Gebt dem Geist des Lebens Raum, in dir zu wirken. Dämpfe ihn nicht, betrübe ihn nicht, sondern gib ihm Raum, in dir wirken zu lassen, auf das Quellen des ewigen Lebens durch dich fließen, auf andere übergehen können. Möge der Geist Gottes diese Wahrheiten uns groß machen und uns daran unterweisen, mehr und mehr. Amen. Ich würde gerne noch beten, lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deinen Heiligen Geist, den du gesendet hast, der uns von der Wahrheit überzeugt hat, der uns die Augen geöffnet hat, der uns zum Vater geführt hat, der uns dein herrliches Werk offenbart hat und den du gesandt hast, um dich selbst zu verherrlichen. Und wir beten, dass wir mehr und mehr deinem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, dass wir nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist. Und dass die Frucht des Geistes mehr und mehr in uns hervorkommt. Und dass wir keine Tote, sondern eine lebendige Gemeinde sind. Dass wir nicht tote Werke hervorbringen, sondern Werke der Gerechtigkeit auf der Grundlage deines Werkes am Kreuz, Herr Jesus Christus. Bitte wirke du in deinem Namen. Amen.